Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen.
Also das Erste, was sofort kommt, da wundert man sich jedes Mal, wenn man eine Wasserfläche anlegt. Man lässt Leitungswasser einlaufen oder, wenn es gut läuft, besser eigentlich eher Regenwasser übers Dach. Regenwasser hat einfach eine bessere Qualität und ist nicht ganz so phosphathaltig. Dann braucht man manchmal eine Woche, dann sind schon die ersten Tierchen drin. Fragen Sie mich nicht, woher die kommen. Also da ist vielleicht noch irgendwas im Gefieder von Vögeln drin oder so. Es sind die ersten Wasserflöhe drin, die ersten Rückenläufer, die sind ganz schnell.
Wasserflächen bringen noch mehr Leben in den Garten. Ob kleiner Mörteleimer oder Wasserlandschaft mit Bachlauf, ob Sumpfbeet oder Schwimmteich, formales Wasserbecken oder Naturteich. Bald stellen sich Käfer und Insekten ein, vielleicht auch Frösche und Molche, Vögel und es gedeihen Pflanzen, die es nass oder feucht mögen. Die ersten Frühlingswochen jetzt, die sind ein guter Zeitpunkt, den Wunsch nach einem Gartenteich in die Tat umzusetzen. Das Wichtigste dabei? Ein gutes Konzept. Wohin passt der Teich am besten? Wie groß soll er sein und welche Form soll er haben? Was spricht für einen Naturteich, für einen Fischteich oder sogar Schwimmteich? Warum sind verschieden tiefe Wasserzonen sinnvoll? Wie bekommt man das Wasser klar? Was ist bei der Bepflanzung zu beachten? Wie wird der Teich kindersicher und wie baut man ihn selber? Wasseridyll im Garten. Einen Teich anlegen und gestalten. Das ist unser Thema im Marktplatz. Drei Gesprächsgäste sind heute dabei und die stelle ich Ihnen jetzt vor. Aus Hannover ist Angela Maria Rudolph zugeschaltet, Gartenberaterin im Verband Wohneigentum. Guten Morgen, Frau Rudolph.
Guten Morgen.
Mit welchen Gartenteichfragen haben Sie denn am häufigsten zu tun?
Also tatsächlich, da wir ja im Verband Wohneigentum das naturnahe Gärtnern unseren Mitgliedern und natürlich auch allen Menschen außerhalb nahelegen, ist meine Spezifikation tatsächlich der naturnahe Teich bzw. der Naturteich, unter anderem auch, weil ich selber 4 Teiche auf meinem Grundstück zu Hause habe.
Kommen denn dazu auch viele Fragen? Möchten die Leute das auch gerne?
Unterschiedlich. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was stelle ich mir mit dem Garten so vor? Bin ich eher der geometrische, geradlinige Typ und war schon immer mein Traum ein Schwimmteich? Aber wenn es so um kleinere Flächen geht, dann tatsächlich kommen in den letzten Jahren auch gehäuft Nachfragen zum Anlegen eines Naturteiches und wie mache ich das richtig und wie groß muss er sein und das Ganze drumherum.
Bei uns im Kölner Studio ist Brigitte Röde. Sie ist Landschaftsarchitektin und unter anderem Fachsprecherin für Gartenkunst und Gartenkultur im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten. Und Sie haben ihre Stimme eingangs schon gehört. Guten Morgen, Frau Röde.
Schönen guten Morgen.
Sobald ein neuer Teich mit Wasser gefüllt ist, stellen sich die ersten Insekten ein. Das haben Sie eben gesagt. Und das klang so, als ob Sie das immer wieder begeisterte.
Garten ist grundsätzlich ein Thema, was mich begeistert, aber Wasser im Garten bringt natürlich immer unglaublich schnell viel Leben und da macht man sich gar keine Vorstellung, wie toll das ist, wenn eine Libelle einem auf dem Buch sitzt und einen dann mit seinen großen Augen anguckt.
Kann tatsächlich schon nach einer Woche oder nach wenigen Tagen was los sein im neuen Teich?
Das geht unglaublich schnell. Also manchmal ist es noch gar nicht mal ein großer Teich, manchmal reicht auch schon wirklich ein kleines Wasserbecken und die Fluginsekten sind schon da.
In unserer Runde begrüße ich auch Dr. Michael Henze. Er ist Referent für landschaftsgärtnerische Fachgebiete im Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Willkommen bei uns, Herr Henze.
Hallo, guten Morgen.
Platz, Kosten, Pflegeaufwand. Welche Fragen sind zu klären, bevor man sich für das Projekt Teichbau entscheidet?
Ja, also auch wir kriegen natürlich im Bundesverband sehr häufig Anfragen, vor allen Dingen auch Fragen, was ist möglich im Do-it-yourself, wo ist der Profi gefordert und hier ist es sehr sinnvoll, sich auch fachlichen Rat einzuholen, sei es von Seiten der Landschaftsarchitektur oder Seiten des Garten- und Landschaftsbaus. Die Fläche ist natürlich entscheidend, wo im Garten platziere ich meinen Teich. Wir sagen hier, dass die pralle Sonne sicherlich nicht geeignet ist, sondern auch 2-3 Stunden Schatten da sein sollte. Das ist einfach auch gut für die Wasserqualität und reduziert letztendlich auch das Algenwachstum. Die Kosten, immer wieder eine häufig gestellte Frage, aber die ist natürlich auch nicht so einfach zu beantworten. Nicht? Was kostet ein Elektroauto? Nicht? Das hängt ganz davon ab, wie ich auch jetzt meinen Teich ausführe, welche Materialien ich verwende, nämlich Teichschalen, nämlich Folien, baue ich auch mit entsprechenden Natursteinen, brauche ich Maschinen und Geräte, kleine Bagger oder traue ich mir das als Eigentümer selber zu? All dies sind Fragen, die sehr wichtig sind und was oft auch vergessen wird, dass zum Beispiel auch kleine Mini-Bagger zum Beispiel auch nur dort eingesetzt werden, wo sie Zugänglichkeit haben, wo man auch in den Garten hineinkommt. Unsere Gärten werden immer kleiner. Das führt natürlich auch dazu, dass man oft gar nicht mit kleinen Geräten hineinkommt und dann natürlich auch Kostensteigerungen hat, wenn man auch nicht so rationell arbeiten kann.
Die Seele baumeln lassen und die Kühle genießen, auf die Wasserfläche schauen und Tiere beobachten. Das und vieles mehr geht am Gartenteich. Unser Gast Brigitte Röder hat mir kurz vor Ostern ihren Teich gezeigt. Eine 30 Jahre alte Wasserfläche in einem eingewachsenen, stimmungsvollen Garten.
Unser Teich grenzt genau an eine Terrasse an und wird von einem Holzsteg überspannt, der in den Garten führt. Und natürlich ist an der Terrasse erstmal eher eine gerade Kante. Deswegen haben wir hier auch so einen Übergang von eher geradlinigen Formen zu geschwungenen Formen. Ansonsten hat der Teich die Form eines grob geschwungenen Us. Und dann haben wir noch einen tieferen Teichbereich. Da können wir uns auch im Sommer mal abkühlen. Nicht nur wir, sondern auch der Hund. Und das ist dann sozusagen unser Wellnessprogramm. Also wir sind bei einem Teich möglichst bei einer Tiefe von mindestens 80 Zentimeter in Bereichen, wo wir mit einer flachen Neigung auf die Tiefe kommen, weil das der Bereich ist, der dann auch im Winter nahezu frostfrei ist in den tieferen Zonen, so damit einfach auch das Leben im Teich gut überdauern kann. Wir haben an unserem Teich, als wir ihn angelegt haben, nichts gemacht. Wir haben nichts eingesetzt. Wir haben keine Fische eingesetzt. Wir haben einfach nur geguckt, was macht die Natur. Und ganz schnell, wir wohnen am Kölner Stadtrand, sind hier bei uns die Teichmolche eingewandert. Wir hatten Grasfrösche und auch ein paar Kröten. Mit der Zeit sind auch Bergkammmolche eingewandert, sodass wir hier gerade im Frühling, wenn die erste Sonne rauskommt und das Wasser ein bisschen wärmer ist, wirklich Party im Teich haben. Da ist jetzt der erste Molch. Da sehen Sie unter den Blättern jetzt gerade so orange was leuchten, in dem Blätterhaufen. Die männlichen Molche haben jetzt alle so einen orangefarbenen Bauch, damit sie besonders schön sind. Die sind aktiv und die müssen auch zum Luftholen immer hochkommen. Dadurch sieht man die auch immer wieder. Also ein Teich, das muss man von vornherein wissen, ist sehr arbeitsintensiv. Das fängt mit der Anlage an, mit einer gut durchdachten Anlage. Und er sollte auch nicht zu klein sein, weil je kleiner ein Teich ist, desto anfälliger ist dieses in sich hoffentlich rundlaufende Ökosystem. Und da haben wir Glück mit der Größe unseres Teiches hier. Der liegt auch zum Teil in der Sonne und zum Teil im Schatten. Denn wenn ein Teich in einem guten Gleichgewicht ist, ist es relativ wenig Arbeit. Aber bis dieses Gleichgewicht eingestellt ist, muss man schon auch dagegen halten. Das fängt also damit an, wenn man Teichwasser eingelassen hat, dass es relativ schnell zu einer Algenblüte kommt. Und das ist auch richtig so. Das sind ja Pflanzen, die im Wasser unterwegs sind. Und die tierischen Mikroorganismen, die brauchen diese Pflanzen erstmal, damit sie genug Futter haben. Und dann entwickeln sich die entsprechenden Tiere, die die Algen fressen. Dann fressen die bei einer guten Entwicklung zeitweise auch die ganzen Algen weg. Dann ist überhaupt nichts mehr da. Dann fällt die ganze Population von pflanzenfressenden Wasserinsekten wieder zusammen. Und bis sich das einpendelt, dass so viel Algen da sind, wie Algenfresser da sind, das braucht seine Zeit. Eigentlich möchte man ja ein möglichst klares Wasser, wo man auf den Grund gucken will und sehen kann, was die Molche im Frühling machen. Für mich sind die Highlights die Tiere, die von ganz alleine kommen. Also wir haben jetzt über die Jahre hier im Jahresverlauf bis zu 6 verschiedene Libellenarten. Die sind natürlich immer im Teich als kleine Raubinsekten und ernähren sich von den Wasserflöhen und auch von den kleinen Molchlarven. und sehen oft ziemlich gespenstisch aus. Aber wenn die im Jahresverlauf dann aus dem Wasser kommen und durch den Garten fliegen, das ist einfach nur ein Fest. Wenn man im Garten sitzt und ein Buch liest und da landet eine Libelle, dann vergisst man Zeit und Ort. Also es ist einfach toll.
Brigitte Röde war das, Landschaftsarchitektin und heute zu Gast bei uns. Frau Röde, wie fangen Sie an, wenn Kunden mit Ihnen einen Gartenteich planen wollen?
Bei der Planung geht es bei mir vor allen Dingen erstmal um das große Ganze. Es geht nicht ausschließlich darum, wo ist oder was für einen Teich wollen wir machen, sondern erstmal darum, auch den ganzen Garten im Gesamten zu sehen. Wo ist der beste Platz? Und nicht nur von der Lichtausrichtung der beste Platz, sondern vor allen Dingen von der Gestaltungsseite der richtige Platz. Wir wollen ja als Landschaftsarchitekten den schönstmöglichen Garten entwickeln. Und dafür ist es dann auch gut zu wissen, wie sehe ich den Teich? Sehe ich den vielleicht von meinem Esszimmer oder von meinem Wohnzimmer aus? Kann ich von dem Teich auch sehen, dass es stark regnet oder weniger stark regnet? Weil Wasserflächen sind wunderbare Wettermesser. Und das sind alles Aspekte, die dazugehören. Natürlich irgendwie die Gesamtproportion des Gartens. Und damit fangen wir eigentlich an. Gar nicht unbedingt damit, wie groß oder wie ist die Form vom Teich, sondern erstmal, wie sind die Proportionen vom Garten und wo sind vielleicht auch vorhandene Baumwurzeln, die wir besser nicht freigraben sollten.
Also es kommt darauf an, dass sich der Teich, der zukünftige, in den vorhandenen Garten einfügt oder bei einer Neuanlage, dass das Ganze etwas Harmonisches wird. Muss es immer stimmig und harmonisch sein im Sinne von großer Garten, großer Teich, kleiner Garten, kleiner Teich? Oder ist das zu einfach gedacht?
Die Größen haben damit weniger zu tun. Ich würde einfach sagen, es hat viel mit den Proportionen zu tun. Was gibt es noch im Garten? Denn wenn ich einen alten Baumbestand habe, dann kann es wunderbar aussehen, wenn sich dieser in einer Wasserfläche spiegelt. Ich muss nur immer im Blick haben, was spiegelt sich. Also vielleicht möchte ich nicht unbedingt das Nachbarhaus im Garten gesehen. Und das sind alles Aspekte, an die man erstmal vielleicht nicht denkt, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Teich anzulegen.
Größe, Tiefe und Form. Es gibt ja vom mehr oder weniger großen Naturteich über formale Becken bis zu Schwimmteichen unterschiedlichste Wasserflächen für den Garten. Was ist denn wichtig, damit der Teich, ob nun groß oder klein, ins biologische Gleichgewicht kommt?
Das Wichtigste aus meiner Sicht ist erstmal die Wassertiefe, die gewährleisten sollte, dass ich entsprechend auch von der Wassermenge dieses Gleichgewicht überhaupt entwickeln kann. Die Wassertiefe ist auch deswegen wichtig, weil das Wasser in den tiefen Zonen im Sommer kühler bleibt. Wenn ich ein gleichbleibend warmes Wasser habe, habe ich ein relativ schnelles Algenwachstum. Ansonsten denke ich, dass es total wichtig ist, sich um das Thema Teichrandgestaltung Gedanken zu machen, weil damit steht und fällt aus meiner Sicht immer alles.
Frau Rudolph, Gartenberaterin im Verband Wohneigentum. Sie haben sich ja eben für Naturteiche ausgesprochen. Fördert eine clevere Bepflanzung im und um den Teich herum, wie Frau Röde gerade gesagt hat, das biologische Gleichgewicht?
Definitiv. Also da kann ich nur zustimmen. Auch das andere, dass ich das halt harmonisch einpassen muss. Ich brauche diese verschiedenen tiefen Zonen einfach auch, um die verschiedensten Wasserpflanzen einbringen zu können. Also das geht ja über Uferbepflanzung, das harmoniert dann mit Sumpfbepflanzung, Flachwasser, Tiefwasserzonen. Und es ist halt immer am schönsten, wenn man von diesem Uferbereich, also von dieser Sumpfzone in diesen Uferbereich kommt und das dann so eine Einheit ist mit ein bisschen Tiefen und Höhen, dass man sieht, da geht der Teich auch irgendwie weiter und hört nicht einfach an so einem Steinufer beispielsweise auf. Und was da halt immer zu beachten sind, nicht alle Ufer sind dementsprechend ganz nass oder feucht. Es gibt tatsächlich auch trockene Ufer. Und die kann man dann beispielsweise auch mit Steinen oder auch mit trockenliebenden Pflanzen bepflanzen. Und das gibt natürlich dann wieder ein ganz anderes Artenspektrum. Also Gesetz ist eigentlich immer, je mehr Pflanzen ich habe, desto mehr Tiere kommen, also das heißt ja auch Insektenpflanzen, und desto schneller habe ich ein biologisches Gleichgewicht, weil die Pflanzen halt für verschiedenste Dinge benutzt werden, also um darauf zu landen, zum Beispiel Libellen, um sich auszuruhen, aber auch um Eier und Eigelege abzulegen. Und da sind zum Beispiel auch Unterwasserpflanzen ganz wichtig, speziell für Kröten, die was Tolles machen. Die legen nämlich ihren Laich so wie eine kleine Schnur um verschiedene Wasserpflanzen. Also toll zu beobachten.
Ist es auch wichtig, dass Tiefe und Fläche harmonieren? Frau Röde hat ja eben gesagt, der Teich sollte einigermaßen tief sein, ausreichend tief sein, damit da auch kühlere Zonen bleiben. Und muss er oben eben auch viel Platz haben, um zu verlanden sozusagen, ins übrige Gartengelände überzugehen, damit Tiefe und Fläche in einem günstigen Verhältnis stehen wegen der Sauerstoffversorgung?
Genau, also auf jeden Fall. Und es gibt ja auch so ganz grob, es gibt ja für alles immer Regelungen oder ungefähre Maßstäbe. Also man sagt immer so, wenn man einen Teich hat, dann soll ungefähr die Sumpfzone soll so 40% betragen, die Flachwasserzone soll so 35% betragen und die Tiefzone 25. Das ist natürlich jetzt nicht wieder das Maß aller Dinge, aber man kann sich da ein bisschen orientieren. Und je tiefer der Teich ist, desto mehrere Möglichkeiten habe ich auch, verschiedene Pflanzen halt einzubringen und auch diverse Tiere dann anzusiedeln.
Und Blätter, die im Teich landen, im Wasser landen und vermodern, die müssen raus, oder?
Die müssen definitiv raus.
Herr Henze vom Bundesverband Gartenbau, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, wenn man einen Gartenteich selber anlegen möchte? Ob zum Beispiel ein Boden felsig ist, schwer oder leicht, das ist dabei ja nicht ganz unwichtig. Und Sie hatten auch eben schon über die Größe des Gartens und die Möglichkeit, Maschinen, kleine Bagger reinzubringen oder auch nicht, gesprochen.
Ja, natürlich ist das erstmal ein sportlicher Ansatz, auch hier selber Hand anzulegen. Aber sehr oft überschätzen sich auch Gartenbesitzer, Garteneigentümer. Die haben natürlich auch nicht Lust, im November oder im Februar, wenn vielleicht der Boden von der Feuchtigkeit gut aufzugraben ist, der Spaten auch hilfreich ist, die Maßnahme zu beginnen, sondern sehr oft wollen die das dann auch im Juli oder August machen. Dann ist der Boden knochentrocken, dann bricht man fast den Spatenstiel ab, so hart ist das, und sehr schnell verliert man dann auch die Lust und ruft auch nach professioneller Hilfe, und die kann dann natürlich auch mit Bagger sehr rasch das auch innerhalb eines halben Tages erledigen, was man in mühsamer Arbeit auch selbst durch Handschachtung erreichen könnte. Aber es geht weiter, nicht? Denn letztendlich ist der Teichbau auch ein hochkomplexes Gewerk, was eben nicht nur die Bodenarbeiten umfasst, sondern eben auch die Abdichtung, nicht? Auch hier gibt es ja ganz verschiedene Folien, Materialien, Teichschalen. All dies gilt es auch zu prüfen. Und hier braucht es mitunter auch den fachlichen Rat. Was ist geeignet? Nehme ich irgendwie eine Natur- oder eine Kautschukbahn oder nehme ich auch eine PVC-Folie oder greife ich zu einer Teichschale, die es auch in gängigen Größen in Baumärkten zu erwerben gibt? Das ist das Zweite, was Schwierigkeiten macht. Und letztendlich auch, wenn man dann den Teichrand gestaltet, das ist baulich eine hochkomplizierte Geschichte, nicht? Denn Wasser ist immer in der Waage, nicht? Und wenn nun der Teichrand irgendwie uneben ist und auch die Kapillarsperre nicht ordentlich funktioniert, das heißt, dass das Wasser eben auch Verbindung hat zum umliegenden Garten, nicht? Dann werden auch Pflanzen Wasser entnehmen aus dem Teich. Dann wundert man sich natürlich, wo bleibt denn das ganze Wasser? Also das ist zum Beispiel auch eine Schwierigkeit, eine vernünftige Randgestaltung zu schaffen. Und wenn Sie mal in Gärten sich Teichanlagen ansehen, sehr oft sind vor allen Dingen auch die Ränder sehr unschön, nicht? Also da ragt dann die Folie heraus, ist nicht abgedeckt, die wird dann auch spröde, vor allen Dingen in einer kalten Jahreszeit, und lässt sich zum Beispiel, wenn auch Leckagen entstehen, praktisch kaum noch abdichten. All dies sind Schwierigkeiten, die man vermeiden kann, wenn man auch sich professionelle Hilfe holt.
Hilft es der Vorstellungskraft in der Planungsphase, das Gebiet, das der Teich umfassen soll, mit all seinen Zonen mal abzustecken, damit man sich ein Bild machen kann?
Ja, natürlich. Das ist der erste Schritt. Also der Vorteil natürlich einer Foliengestaltung ist, dass man auch sehr individuell Flächen gestalten kann. Das ist bei Teichschalen natürlich nicht der Fall. Die sind vorkonfektioniert und entsprechend nur so zu verwenden. Und hier geht man folgenderweise üblicherweise vor, wenn man dann sich auch einen Plan gemacht hat und überlegt hat, hier kommt die Tiefwasserzone hin, hier die Flachwasserzone, hier die Sumpfzone, dann kann man das zum Beispiel mit Sand auszeichnen und entsprechend ausschachten. Das ist sehr sinnvoll. Man muss natürlich auch ein bisschen tiefer ausheben, um nachher auch die Schutzschichten aufzubringen. All dies gilt es zu beachten und das ist in der Tat immer eine sehr anspruchsvolle Arbeit.
Ein Teich ausheben in Eigenarbeit oder mit einem Unternehmen nebst Bagger. Herr Henze, Sie haben eben schon ein bisschen dazu gesagt. Vor allem der Bagger, der verwüstet ja auch erstmal die vorhandene Fläche. Und wohin dann mit dem Aushub? Muss der weg oder lässt sich damit auch etwas modellieren?
Ja, eine ganz wichtige Frage, weil das ist sehr sinnvoll, sich dazu auch Gedanken zu machen, wohin damit. Sehr oft ist es eine gute Idee, wenn man auch kleine Modellierungen im Garten mit dem Erdaushub vornimmt. Man kann sich beispielsweise vorstellen, auch umliegende Beete anzuhügeln. Das schafft auch Strukturen. Sehr schön ist das, wenn man dies zum Beispiel auch kombiniert mit großen Natursteinen, oder auch die Überlegung, vielleicht auch ein Hochbeet anzulegen. Auch unsere Demografie führt ja auch dazu, dass auch immer mehr Senioren auch Gärten pflegen und unterhalten wollen und müssen. Und dann sind natürlich auch hier Hochbeete geeignete Möglichkeiten, um auch Erdbeerpflänzchen in Arbeitshöhe zu bringen. Also was wären Möglichkeiten? Und man kann natürlich auch am Teichrand selbst mit dem Aushub etwas anfangen. Eigentlich empfehlen wir, Teich nicht im Hang anzulegen, sondern immer an der tiefsten Stelle. Aber wenn man kann es auch im hängigen Gelände machen, dann müsste man natürlich auch den Aushub nutzen, um Erosion zu vermeiden und den Teich an der abfallenden Stelle abzusichern. Also es gibt gute Ideen, was man damit tun kann. Sehr unglücklich ist es, auf die Deponie zu fahren. Auch hier haben wir nämlich das Problem, Deponien in Deutschland werden immer voller. Auch die Entsorgungsgebühren sind oftmals nicht verhältnismäßig. Man kann zum Beispiel auch fragen in der Nachbarschaft. Manch einer hat vielleicht irgendwo eine Unebenheit im Garten und möchte ausgleichen. Also man kann intelligente Sachen machen mit dem Bodenaushub.
In Darmstadt hört uns Herr Favier und ich sage Ihnen guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Frage oder meine Einregung, also eine Bitte, an die Eichhörnchen denken. Und zwar, wenn sie in eine Regentonne fallen oder mal Schwimmbad oder ein Teich oder so, die können zwar schwimmen, aber die können nicht mehr rauskommen aus dem Teich, aus dem Wasser. Weil da fällt etwas. Die brauchen so eine Aufstiegshilfe. Das ist eine Art so breites Holzlatte und die können darauf klettern. Das ist fest, die können sich da schön festhalten. Die rutschen nicht weg, ja, und die kommen von selbst raus.
So. Frau Röder hat eine Idee, etwas dazu zu sagen. Es betrifft ja sicher nicht nur Eichhörnchen, sondern auch Igel und vielleicht alle möglichen anderen Gartentiere.
Hallo Herr Escavier, ich bin ganz, ganz bei Ihnen und ich finde es toll, dass Sie das anregen, weil das ist was ich ganz oft beobachte. Es betrifft alle Wasserflächen von der kleinen Vogeltränke bis zum großen Teich, vom Pool über Schwimmteiche. Wir brauchen überall kleine Inseln, wo Tiere, die nicht mehr schwimmen können, sich retten können und über diese Inseln langsam auch irgendwo wieder aufs Festland kommen, weil die Eichhörnchen sind betroffen, Mäuse, Igel. Es gibt so viele Tiere, für die eine Wasserfläche auch schnell zur Falle werden kann. Insofern ganz, ganz großes Dankeschön, weil das ist für mich immer ein Riesenthema. Und man kann Brettchen in eine Wasserfläche stellen, die schräg nach oben gehen. Ich habe bei meinen Teichanlagen immer große Steine drin, die dann am Rand etabliert sind. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber eins der wichtigsten Punkte, die man immer beachten sollte.
Frau Rudolph, ist das auch bei Ihnen ein Thema im Verband Wohneigentum?
jeden Fall. Also ich schließe mich an. Was ich noch ergänzen möchte, ist auch natürlich die Wassertonnen, aber auch, wenn der Trend zu diesen Miniteichen geht. Also selbst so eine kleine Wanne oder eine kleine Zinnenwanne oder ein Bottich. Auch da muss immer für gesorgt werden, dass die Tiere, die da eventuell reinfallen, wieder rauskommen in Form von größeren Steinen, die dann über den Rand ragen oder halt auch wirklich über kleine Bretter, die in diesen Miniteich hineinragen, damit die Tiere wieder rauskommen. Also ein ganz wichtiges Thema, Tierrettung, wenn man schon etwas für die Tiere schafft.
Herr Favier, vielen Dank für Ihre Anregung und einen guten Tag nach Darmstadt. Frau Gerstmeier hört uns. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Gerstmeier, Mannheim.
Was hat Sie bewogen, bei uns anzurufen?
Ja, eben genau dasselbe Thema. Allerdings bin ich von den Vögeln ausgegangen. Ich habe gerade gehört über die Eichhörnchen und dass man jetzt auch schon die Regentonnen und so weiter angesprochen hat. Ich habe einen Schrebergarten und in unserer Gemeinschaft wird auch viel über Teiche gesprochen, ob man den reinmachen kann oder nicht. Und ich habe von abgesehen. Aber ich habe eine offene Regentonne, ich habe ein Kinderplanschbecken und es reicht auch schon eine Vogeltränke. Und mir ist im vergangenen Frühjahr es dreimal passiert, weil ich sehr viele Nester in dem Garten habe. Ein Jungvogel ist mir in die Regentonne gefallen, der andere Jungvogel ist in das Kinderplanschbecken gefallen, den konnte ich gerade noch retten. Der dritte, der kleine, ist in der Vogeltränke ertrunken. Die standen also unterm Apfelbaum, unterm Strauch. Die Regentonne steht in der Nähe des Hauses und da ist die Regenrinne und das Vogelnest ist also eigentlich unterm Dach so gewesen und der Jungvogel dann dahin, sodass also diese schöne Idee mit offenem Wasser auch sehr gefährlich sein kann und den Vögeln hilft ja auch so ein, wie eben gesagt wurde, so ein Stein oder etwas zum Rausklettern nun nicht. Man muss die dann entweder überhaupt in der gewissen Zeit zudecken oder sie gar nicht entsprechend aufstellen. Also muss man aufpassen. Das war meine Idee.
Vielen Dank dafür, Frau Gerstmeier. Auf Wiederhören. Ja,
bitteschön.
Ich möchte von meinen Gästen hier noch wissen, Frau Röde oder Herr Henze, wie muss man den Untergrund vorbereiten, bevor man die Folie ausbringt oder die Teichschale einsetzt? Da könnten ja Steine sein, Wurzeln, alles Mögliche. Worauf muss geachtet werden?
Ja, das ist natürlich eine Frage für den Garten- und Landschaftsbau. Denn die Bodenarbeit ist ganz entscheidend, dass auch der Teich am Ende dicht ist. Nicht? Also ganz gefährlich sind zum Beispiel auch spitze Steine, die nicht entfernt werden oder auch Wurzelreste, die auch im Untergrund verbleiben, auf die man dann möglicherweise einfach eine Folie legt, die dann natürlich schnell auch zu Durchdringungen führt und dann auch zu Undichtigkeiten. Also deshalb erstmal all diese nicht gefährlichen Elemente abräumen und dann ist es auch sinnvoll, eine Sandschicht aufzubringen, auch auf die Fläche verteilt, 10 cm empfehlen wir da, die auch dann ein sanftes Eindrücken der Folie ermöglicht. Sehr oft, wenn man es auch ganz besonders gewissenhaft macht, kann man auch noch ein Teichvlies unter die Folie legen und dann hat man eigentlich auch einiges getan, um auch Undichtigkeiten im Bodenbereich zu vermeiden. Was man manchmal allerdings auch beachten muss, dass Pflanzenwurzeln auch aggressiv werden können. Beispielsweise, wenn sie stark wachsende Bäume in Teichnähe haben, nicht, dann kann auch ein ganz erheblicher Wurzeldruck entstehen. Oder Stichwort Bambus, nicht, eine echte Trendpflanze im Garten, die sehr oft auch so aussieht, als passt sie sehr schön an den Teich. Eben das passt eigentlich nicht, denn Bambuspflanzen bilden sogenannte unterirdische Sprosse aus, Pfeilspitze, Rhizome, nicht? Und die suchen förmlich nach Feuchtigkeit und nutzen dann sehr oft auch die Schweißnähte als Eintrittspforten in den Teich hinein und das führt zu Undichtigkeiten. Also insofern ist rund um die Bodenbearbeitung mit Blick auf umstehende Pflanzen sorgfältig auch die Vorarbeit zu leisten. Erst dann kann auch der Teich am Ende gut funktionieren, ohne Leckagen. Und das ist im Übrigen eine ganz üble Angelegenheit, wenn sie ein Loch im Teich haben und das suchen müssen. Nicht? Das ist nämlich nicht immer oben schön zu sehen am Teichrand. Nicht? Das sind immer irgendwo versteckte Ecken, vielleicht auch in Teichfalten, in Folien nicht verborgen. Nicht? Also das ist mühsam. Nicht? Und das sollte man tunlichst vermeiden. Auch auf die Teichfolie selbst kann man dann innen auch nochmal ein Vlies legen und das dann nochmal wieder abdecken, dass auch auf jeden Fall keine Teichfolie außen offen sichtbar ist. Nicht? Das sollte alles schön abgedeckt sein, letztendlich auch, um die UV-Strahlung abzuhalten, denn alle Folien mögen kein UV-Licht.
Herr Lehmann ist mit uns verbunden. Guten Morgen, Herr Lehmann.
Ja, guten Morgen. Darf in kurzer Form berichten, was ich im Garten habe. Ich habe also einen Gartenteil, ich schätze mal ungefähr 250 bis 300 Quadratmeter, rechteckig. Und darin habe ich auf einer Fläche von etwa 4 Quadratmeter, vor 10 Jahren eine Grube ausgegraben mit einem Minibagger. Der Boden war sehr kieshaltig. Das ist in dieser Umgebung dort sehr häufig. Habe den dann Schicht Sand draufgefüllt und mit einer Tiefe von etwa 90 Zentimeter, mit der Absicht auch Fische daran zu haben. An der einen Seite habe ich einen flachen Teil, ich schätze mal 20%, wo ich Pflanzen gesetzt habe. Teichpflanzen mit Teicherde. Und ich habe einen Hügel angelegt von etwa 1,10 Meter, 1,20 Meter mit 3 Betonplatten oder Granitplatten, wo ich einen Wasserlauf installiert habe. Das heißt, der Teich ist größtenteils mit Pflanzen bedeckt, auch Wasserrosen. Und die sind im Sommer sehr üppig. Und ich halte den Teich sauber mit einem sogenannten EM. Das ist eine Art Melasse, die ich in einem bestimmten Maßstab in Eimerweise alle Vierteljahre dort einbringe. Und das hält also das Wasser relativ klar. Ich kann also zwar nicht bis zum Grund, aber ich sehe auch Wurzelteile im Wasser. Also es ist relativ sauber. Und ich habe Goldfische darin und die kommen eigentlich ganz gut über den Winter und haben auch ab und zu Junge. Manchmal ist auch mal ein toter Fisch drin, aber ansonsten scheint das Ökosystem da zu funktionieren. Eine Schwierigkeit möchte ich noch erwähnen. Ich vermute, dass sich Schlamm bildet. Habe aber Sorge, irgendwelche Chemikalien da einzubringen und versuche nur mithilfe der Pflanzen das zu vermeiden. Da hätte ich vielleicht gern noch eine Antwort.
Frau Röde hat sich bereits gemeldet zunächst mal. Bitte.
Ja, schönen guten Tag. Die Schlammbildung ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Das muss man erstmal wirklich so betrachten, weil in der Natur haben wir immer mal wieder Wasserlöcher und die Natur versucht, aus einem Wasserloch die Endphase der Bepflanzung herzustellen, nämlich eine Waldform. Und das, was ganz normal ist, ist, dass sich dann Schlamm bildet und der kommt natürlich über Laubeintrag und über die Reste der Wasserpflanzen. Und aus meiner Sicht, auch wenn das jetzt vielleicht unangenehm ist und wenig mit Technik zu tun hat, es bleibt einem wirklich nichts anderes übrig, als es mal per Hand rauszuholen. Und das sollte man alle paar Jahre machen. Am besten zu einer Zeit, wo man wenig in das Ökosystem eingreift. Also vielleicht nicht gerade im Frühling, wenn alle frische Leichen und die Molche dabei sind. Aber gegen solch eine Reinigung per Hand gibt es, glaube ich, kein besseres Mittel. Man muss da mal ran, sonst verlandet der Teich.
Herr Henze.
Ja, das ist sehr richtig. Aber wir haben trotz der richtigen Hinweise Handarbeit auch noch nicht viel über Technik gesprochen. Auch hier kann man einiges tun. Nicht mit intelligenten Teichfiltern, mit Pumpen kann man natürlich auch dafür sorgen, dass auch die anaeroben Prozesse zurückgedrängt werden, Algenbildung vermieden wird und auch das Schlammbildung auch zurückgedrängt wird. Nicht? Also wenn hier auch eine gewisse Umwälzung des Gartenwassers passiert, ist das durchaus sinnvoll und verhindert auch ein Stück weit die Schlammbildung. Allerdings kann man das natürlich nie ganz abstellen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man den Teich in der Nähe von Bäumen platziert hat, nicht, wo Falllaub hineinfällt im Herbst oder wo auch viele Pflanzenreste auch dann ins Wasser fallen. Da kann man beispielsweise dann auch im Herbst ein Netz drüber legen. Nicht? Das ist zwar nicht immer sehr attraktiv, aber es erfüllt seinen Zweck, nicht? Dass eben auch das Herbstlaub nicht ins Wasser gelangt. Ihr Melasse-Gedanke, Herr Lehmann, der ist irgendwie ein bisschen befremdlich, denn Melasse ist meines Erachtens ja auch irgendwie ein Zuckerstoff, der auch irgendwie auch, nicht, auch für Ernährungs verwendet wird und letztendlich verändert er vermutlich auch den pH-Wert im Wasser. Nicht? Also wir brauchen ja eigentlich auch rund um den Neutralbereich von 6,5 bis 8, sagen wir mal, günstige pH-Wert, je nachdem, was wir auch für Insekten oder auch für vor allen Dingen für Fische, Kois mögen, beispielsweise bisschen alkalische Wasserqualitäten. All das gilt es auch im Blick zu halten und das kann man auch ein Stück weit verändern mit Melassegaben. Also ich würde mich da auch gerne nochmal kundig machen, wie weit das vielleicht auch funktionieren kann. Also hinter den Kulissen wird ja auch Ihre Anschrift vermutlich erfasst. Dann würde ich mich auch gerne nochmal bei Ihnen melden und zu diesem speziellen Thema auch weitergehende Ausführungen machen.
Also die Firma, die das vertreibt, das ist eine ökologische Firma, die hat das ausdrücklich für den Teichbereich konzipiert. Mhm. Ich kann jetzt über Details da auch nicht viel sagen. Die haben auf ihrer Homepage da auch Informationen drüber, aber darüber können wir gerne nochmal reden. Mhm. Ich habe also auch eine Teichpumpe, weil ich an diesem Hügel ja so einen Wasserlauf habe. Und da freuen sich die Fische auch immer wieder. Ich nutze das gleichzeitig dadurch, wenn ich die Teichpumpe einsetze und das Wasser läuft, dann kommen die an die Oberfläche und dann kriegen die ab und zu dann mal was Futter. Das ist also gleichbedeutend. Und dann habe ich eine Fichte in Reichweite des Teichs und da kommen natürlich auch Nadeln Eintrag rein. Das kann ich also schwer verhindern. Also ich versuche schon abzuschöpfen, aber ganz gelingt mir das natürlich nicht.
Herr Lehmann, vielen Dank für Ihre Schilderung und auf Wiederhören. Ich möchte ganz gerne noch Frau Rudolph mit einbeziehen. So ein Teich mit vielen Pflanzen, wie Herr Lehmann ihn beschrieben hat, und mit Fischen, das ist ja wahrscheinlich schon etwas recht Anspruchsvolles, wenn man an das ökologische Gleichgewicht denkt, ohne großartige Teichtechnik, oder?
Also im Naturteich geht es ja wirklich darum, grundsätzlich biologisches Gleichgewicht, und dieser Teich soll ja eigentlich für die Natur sein, als sogenanntes Trittbrettbiotop. Das ist wichtig. Und da muss sehr klar sein, dass so ein Teich am besten eigentlich funktioniert, wenn halt keine Fische drin sind. Also insbesondere so wunderschöne Zierfische wie Kois oder Goldfische, die haben in so einem Teich grundsätzlich nichts verloren, weil die halt dann sehr viele eingewandernde Arten und deren Laich beispielsweise wieder wegfressen. Also insbesondere von unseren geschützten Amphibien. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich vielleicht überlegt, okay, ich möchte einen Fischteich, dann mache ich mir einen schönen Fischteich mit Filtertechnik, Umweltpumpe etc. Und das andere ist dann wirklich ein reiner Naturteich, der ohne diesen ganzen Sachen zurechtkommt. Also weil zur Wahrheit gehört auch dazu, sobald ich Filter habe, die zwar schön meinen Teich klären, klären die halt auch sehr viele Mikroben wieder aus dem Wasser hinaus. Und wenn dieser Teich funktioniert, im Gleichgewicht ist, dann wandern so heimische Fische, wie zum Beispiel ein Bitterling oder ein Stichling oder Moderlieschen, eigentlich fast von selber ein, weil die irgendwann dann von den Gefieder von den Enten eingetragen werden. Aber das sind so ganz kleine heimische Fische und die schaffen das natürlich dann nicht, beispielsweise den ganzen Laich aufzufressen.
Wenn es jetzt aber Leute gibt, die gerne einen Fischteich hätten oder auch einen Schwimmteich und das Filtersystem brauchen, Pumpen brauchen, Filter brauchen, Schlammsauger brauchen, Herr Henze, was muss man dann tun, beziehungsweise wann fängt man an, bevor das Wasser in den Teich kommt, ja wahrscheinlich, ne? Fängt man an, die Technik zu installieren?
Ja, natürlich. Die Systemhersteller, da gibt es ja auch Tipps, welche Pumpen geeignet sind, um auch das entsprechende Umweltvolumen auch zu schaffen. Das muss man natürlich im Vorfeld klären und auch überlegen, wie man auch am besten die Pumpe im Teichgrund positioniert, am besten auch gegenüber des Wassereinlaufes, nicht, damit auch so eine gewisse Zirkulation erfolgt. Also wir sagen auch, dass so innerhalb von 1 bis 2 Stunden das Teichwasser einmal umgewälzt werden sollte. Nicht? Das schafft natürlich auch klares Wasser und das gibt eben nicht nur den Naturteich, nicht, sondern auch andere Teichformen, die das auch brauchen. Und da ist auch die Technik mittlerweile sehr weit und funktioniert auch. Allerdings ist das natürlich auch wieder ein Pflegeaspekt. Auch Pumpen brauchen Pflege und Wartung. Und sehr oft stellen wir natürlich auch fest, da ist auch nicht immer alles gemacht worden in der Vergangenheit. Dann sind die Pumpen oft überdimensioniert oder sie sind verschlammt oder auch mit Algen zugesetzt und leisten nicht den Wasserumsatz, den sie eigentlich tun müssten. Das führt dann natürlich dazu, dass sie heiß laufen und dann auch vor allen Dingen Strom verbrauchen und fast wie ein Tauchsieder wirken im Teich, nicht? Dann haben sie nämlich außer Stromkosten gar nicht viel erreicht. All das gilt es natürlich zu beachten und da gebe ich Ihnen recht, ist es manchmal auch klug, auf technikfreie Teichgestaltungen zu setzen. Aber das geht natürlich im Schwimmteich gar nicht, nicht. Da muss man natürlich auch, und das ist jetzt eigentlich auch eine sehr komplexe Form der Teichgestaltung, aber auch eine im trendliegender Wunsch vieler Gartenbesitzer, dass man hier auch die Technik hat. Und das kann man natürlich auch in Abstimmung mit den Profis sehr gut erreichen. Aber hier verlässt man auch zunehmend den Bereich des Do-it-yourself. Nicht? Hier ist es sehr ratsam, auch die Expertise von Profis zu nutzen. Wir haben auch in Deutschland sehr etablierte Systeme, die auch viele Jahre funktionieren. Nicht? Ein Teich funktioniert 20, 30 Jahre, wenn alles richtig gemacht wird. All das ist möglich, wenn man Standards und Richtlinien beachtet. Vielleicht dazu auch noch ein Hinweis. Es gibt allein im Schwimmteichbau mindestens 50, 60 Normen und Regelwerke, die die Profis beachten müssen. Wir haben also auch im Teichbau ein FLL-Regelwerk, Empfehlung für die Planung, Bau und Instandhaltung von Abdichtungssystemen für Gewässer im Garten- und Landschaftsbau. Also hier wird auch mal beschrieben, was auch beim Verwenden von Folien und bei Abdichtungsfragen gegen drückendes Wasser alles zu beachten ist. Also es ist eine Menge, was da an Fachwissen auch erforderlich ist. Und man hat als Kunde natürlich den Vorteil, wenn man sich auf einen Profi einlässt, dass man auch eine Gewährleistung hat, nicht? Also dann kann man auch beklagen, wenn der Teich undicht ist oder wenn auch die Pflanzen nicht anwachsen oder sowas alles, nicht? Das alles spricht dafür, je mehr Technik und je größer der Teich und je komplexer die Dinge, umso eher ist dies auch Sache für den professionellen Landschaftsbau.
Und jetzt ist auch mein Kollege Thomas Meinhardt dazugekommen mit weiteren Hörerfragen.
Ja, und die gehen nach den Mücken, denn Mückenlarven, die entwickeln sich dann zu den Stechmücken und die möchte man ja möglichst nicht in größerer Zahl haben. Ein Hörer sagt, das ist kein Problem bei ihm, er überlässt das den Karpfen, die fischen die weg, aber nicht jeder hat einen so großen Teich, dass er Karpfen darin haben kann. Was kann man noch gegen Mücken tun?
Also ich kann aus persönlichen Erfahrungen nur sagen, in meinem Teich gibt es Mücken und es gibt auch Mückenschwärme, die darüber abends tanzen. Aber ich bin deswegen nicht stärker von Mückenstichen betroffen, weil die meisten Mückenlarven von den Tieren im Teich, von den Gelbrandkäferlarven, von den Libellenlarven gefressen werden und da einfach auch ganz wichtig sind, um diese Tiere zu ernähren. Mücken entwickeln sich meiner Erfahrung nach vor allen Dingen da, wo es eben dieses Gleichgewicht nicht gibt, diese Fraßinsekten, das spricht in Wassertonnen oder so unabgedeckte Wasserflächen. An Teichen sehe ich das Problem aus meiner Sicht relativ gering.
Frau Rudolph, wie sehen Sie das?
Das ist genau so, also ist auch meine Erfahrung. Man hat immer das Problem, wenn wirklich Gewässer stehen permanent und sehr lange, also in Wassertonnen, in Regenfässern und sich dann Wasser so unnatürlich aufheizt. Wenn man jetzt den Teich hat, wieder dieses biologische Gleichgewicht und eventuell auch noch eine Wasserbewegung durch Wind, dann vermehren sich dort Stechmückenlarven oder Stechmückenpopulationen nicht ungehemmt. Besonders, weil sie halt auch Fraßfeinde haben. Also ich würde da auch eher das Augenmerk auf meine nicht abgedeckten Wasserfässer legen. Und da gibt es dann Präparate auf biologischer Basis, die mit diesem Bacillus thuringiensis arbeiten. Die kann ich dann auch mal da eine Tablette reinwerfen. Die vernichten dann auch die Larven. Aber einem großen Gartenteich, da würde ich einfach nicht damit anfangen, sondern eher schauen, habe ich Fraßfeinde, wie kann ich Fraßfeinde ansiedeln. Es gibt auch immer noch den Tipp mit Wasserbewegung, das heißt, das Wasser, die Oberfläche in Bewegung zu versetzen. Allerdings darf das auch nicht zu stark sein, weil dieser Teich nicht permanent die Wasserschichten durchmischt werden dürfen, weil auch dann wieder dieses Gleichgewicht auseinandergerät. Also das ist so ein bisschen abwägen, was ist mir wirklich wichtig.
Herr Klave hat uns angerufen und ich begrüße ihn jetzt in unserer Runde. Hallo, Herr Klave.
Hallo an die Runde. Schönen guten Tag. Ja, wir haben einen sehr großen, also was heißt so, der ist so 12 mal 7 Meter Schwimm- und Naturteich. Das ist auch eine große Freude. Die Lebensqualität ist immens gestiegen bei uns. Wir nutzen den auch ganzjährig, also ist auch gesund für die Gesundheit zuträglich. Der hat auch eine gute Pflanzzone, das ist alles prima, da tümmeln sich auch viele Insekten drin, Fische haben wir da nicht drin, weil die, glaube ich, zu viel Nährstoffe dann einbringen würden. Wir haben aber ein Problem mit Fadenalgen, die treten da recht vermehrt auf und wir haben die bisher also händisch abgefischt und so. Und meine Frau hat jetzt auch so einen Teichsorger gekauft, den wir, glaube ich, aber jetzt erstmal nicht einsetzen werden, weil natürlich auch die kleinen Kaulquappen sich in diesen Fadenalgen da tummeln. Und es gibt da ja also Präparate, die man einbringen kann. Da aber bei uns halt der Fokus wirklich auf Naturteich auch liegt und wir uns da auch nicht anstellen, wenn da mal was drin schwimmt oder so. Also letztens war ich baden, da bin ich ja auch durch Froschlaich geschwommen. Aber gibt es da noch Methoden, die man da machen kann oder muss man die einfach hinnehmen?
Vielleicht zunächst Frau Rudolph?
Hätte ich jetzt eigentlich tatsächlich eher an den Gartenlandschaftsbau, gut, an den Schwimmteich verwiesen.
Ja, also das ist natürlich extrem unglücklich. Fadenalgen im Schwimmteich, die möchte man natürlich bekämpfen. Also es gibt die Möglichkeit mechanische Entfernung, nicht? Mit dem Kescher oder Teichbürsten kann man hier sehr erfolgreich sein. Wir haben auch so ähnlich wie das für den Mähroboter gibt, nicht? Die auch wie von Geisterhand den Rasen mähen, können die auch in Schwimmteichen eingesetzt werden und auch die Wände putzen und auch entsprechend schon im frühen Stadium die Algenbildung bekämpfen. Wichtig ist natürlich die Belüftung und die Umwälzung des Wassers. Auch die verhindert Algenbildung. Man kann auch mit entsprechender Pflanzenauswahl in der Wasserklärzone gegenwirken, nicht? Also hier beispielsweise Wasserlilien, Hornkraut, Tausendblatt sind effektiv und können gute Dienste leisten. Schließlich auch Schatten spielt eine Rolle, nicht? Wenn man auch hier, ich weiß nicht, wie sehr jetzt auch Ihr Teich exponiert ist im Sonnenlicht, nicht? Also wenn man hier
auch darauf geachtet, der ist schon von Bäumen umstanden, okay, sodass der halt recht gut beschattet ist und der hat vielleicht 3 Stunden am Tag Sonne.
Ja, okay. Ja, also dann ist es vielleicht auch eine Kombination der Dinge, die ich genannt habe, die helfen könnte.
Alles klar. Also die Wasserlilie wird uns, wenn wir noch ein paar ansiedeln.
Herr Klabe, schönen Dank. Und Frau Röde möchte noch was ergänzen.
Also ich habe in meinem Teich auch Fadenalgen gehabt. Ich muss sagen, wirklich gehabt. Wir haben nichts anderes gemacht, als sie rausgefischt. Man kann sich die wunderbar um die Hand wickeln. Es ist eine super schöne meditative Arbeit, wenn es nicht zu viel ist. Denn bei uns hat sich's wirklich damit gegeben, dass wir kein Leitungswasser mehr nachgefüllt haben, was hier im Rheinland relativ hart ist, sondern ausschließlich das Nachfüllen des Teiches über Regenwasser machen, über den Anschluss der Dachflächen. Und dadurch hat sich das Fadenalgenproblem bei uns wirklich komplett gelöst. Vielleicht auch ein Tipp an Sie.
Thomas,
ja,
weitere Fragen?
Dann, die Umwälzung haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Das ist natürlich verbunden mit Plätschern, mit einem Geräusch, was vielleicht die Nachbarn nicht so sehr mögen. Auch Pumpen können laut sein. Die Geräuschbelästigung, wenn man jetzt dicht an dicht ist, oder ist das eigentlich kein Problem, weil die meisten Teiche wirklich auf größeren Grundstücken sind?
Frau Rudolph, mögen Sie dazu was sagen?
Also es gibt ja so Grenzwerte von, ich mache jetzt Anführungsstriche, die sieht aber keiner, von Lärmbelästigung. Also es gibt ja auch Menschen, die fühlen sich durch Froschgequake belästigt. Also es gibt dann immer diese 55 Dezibel dauerhaft. Also so ist es zumindest in Niedersachsen. Ich denke, bei moderner Umwälztechnik wird das nicht erreicht. Also mit modernen Anlagen, die dann laufen, die vielleicht noch solarbetrieben sind. Und auch das Geplätscher kann man ja vielleicht im Einklang mit den Nachbarn sagen, dass man es über Nacht dann einfach ausstellt, dass dann jeder schön schlafen kann.
Frau Wiesnett aus Nürnberg hat uns geschrieben, das Stichwort ist Kindersicherung am Gartenteich. Frau Rudolph, wollen Sie damit direkt gleich weitermachen?
Ja, sehr gerne. Kindersicherung natürlich. Ein Teich ist eine Gefahrenquelle. Für kleine Kinder sind tatsächlich auch Pfützen Gefahrenquellen. Was total unterschätzt wird, sind offene Regenfässer, Regentonnen, kleine Miniteiche. Auch das sind Gefahrenquellen. Und sobald ich halt irgendwas habe, was Wasser führt, in dem Wasser steht oder Wasser fließt, muss ich natürlich schauen, dass ich meiner Verkehrssicherungspflicht nachkomme und auch meiner Aufsichtspflicht. Also wenn jetzt junge Familien kleine Kinder haben und der Traum vom Gartenteich besteht, wäre vielleicht zu überlegen, ob man das noch etwas nach hinten verschiebt, bis die Kinder größer sind, dass sie schwimmen können, dass davon keine Gefahr mehr ausgeht. Wie gesagt, alle Tonnen abdecken, dass da kein Kind hineinfällt. Und wenn Kinder im Garten spielen und ich da bin, muss ich natürlich die Kinder beaufsichtigen. Und ich bin auch verpflichtet, mein Grundstück einzuzäunen, wenn ich einen Teich habe, der frei zugänglich ist. Und ansonsten gibt es natürlich auch Absperrungen, Absicherungen. Es gibt schöne und es gibt weniger schöne, die sehr schön sind, natürlich sehr kostenintensiv. Das sind dann so schmiedeiserne Elemente, die dann sehr harmonisch ineinander passen. Ja, das wären so die Möglichkeit der Kindersicherung.
Wie sieht es aus mit den Kosten? Hans-Jürgen Hahn möchte wissen, ein Teich etwa 3,5 mal 2,5 Meter möchte er anlegen oder sogar anlegen lassen. Das sind ja nochmal andere Kosten. Welche Kosten muss man rechnen jetzt für so einen relativ kleinen Teich, sage ich mal?
Ja, also es kommt drauf an, nicht? Macht er jetzt EPDM-Folien, macht er Teichschalen. Also sagen wir über den Daumen kann man rechnen pro Quadratmeter 100 bis 120 Euro. Nicht? Also da landet er irgendwo im vierstelligen Bereich, wenn er hier auch jetzt irgendwie eine Minimalversion realisiert. Nicht? Aber es gibt eben nicht nur die minimalen Bauformen, wenn man jetzt auch mit Natursteinen arbeitet, auch mit Holzelementen, auch mit belastbaren Kautschukfolien, nicht? Dann kann man auch diesen Preis sehr schnell überstreifen.
Die Frage nach den Folien kam auch mehrfach. Soll ich, welche Folien sind sicher, welche sind auch gut zu entsorgen oder auch welche Folien bilden garantiert kein Mikroplastik?
Also gängig sind eigentlich zwei Varianten im Folienbereich. Das sind die PVC-Folien, die auch sehr einfach auch zu verschweißen sind. Allerdings auch da muss man auch mit entsprechendem Gerät, nicht mit heiß schweißen, man kann es auch kleben, auch den Profi beauftragen. Das ist auch mit Sauberkeit verbunden, nicht? Da darf auch kein Sand in die Schweißnähte gelangen, dann haben wir nämlich wieder Undichtigkeiten. Also das ist die eine Geschichte. Und dann zum Beispiel der Naturschutzbund Deutschland empfiehlt die EPDM-Bahnen. Die sind auch richtig vergleichbar wie so ein Fahrradschlauch. Also die sind auch richtig in der Dicke auch wertiger als PVC-Bahnen. Aber die müssen vorkonfektioniert werden, weil man die nicht so schön schweißen kann oder kleben kann wie PVC-Folien. Das heißt, man muss vorher dann sagen, mein Teich ist vielleicht 20 Quadratmeter groß. Dann nimmt man in der Regel doppelt so groß die Folie, die EPDM-Bahn, und hat dann auch genug Sicherheit, um auch die Ränder entsprechend auszuführen.
Wofür steht diese Abkürzung EPDM?
Elastomer, das ist also ein Kunstkautschuk, also kein Naturkautschuk, das könnte man gar nicht bezahlen.
Ja, und wenn die Folie jetzt kaputt ist, wir haben mehrere Anrufe von Hörern, die sagen, wir haben einen alten Teich, haben den übernommen, haben aber jetzt festgestellt, da ist eine alte PVC-Folie drin, die ist aber kaputt. Kann man da einfach dann Lehm drauf tun,
nur
eine neue Folie oder was ja. ist
machbar?
Also
zunächst mal muss die Folie einigermaßen weich sein, wenn man die jetzt...
Also erstmal muss die alte Folie raus oder?
Nein, man kann die auch natürlich vor Ort auch abdichten, nicht? Und da gibt es auch Flicksysteme, kleben oder auch aufschweißen von Flicken. Das funktioniert, aber natürlich wird es umso schwieriger, je schmutziger die Folien sind und je spröder sie sind. Vor allen Dingen, wenn sie im Winter, dann sind die richtig knackhart, die Dinger, nicht? Und da muss man die auch erstmal warm machen, um sie entsprechend vorzubereiten. Aber auch hier empfehlen wir, das ist, wenn man das dann auch den Aufwand betreibt, erstmal das Wasser ablässt und dann den Leckagesuch betreibt, nicht? Das ist ja auch nicht einfach zu finden. Dann sollte man vor allen Dingen Wert darauf legen, dass man fachgerecht die Abdichtung vorführt.
Frau Janitz ist bei uns in der Runde. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Also ich habe erstmal eine Frage, und zwar, ich wollte so einen Mini-Teich vielleicht in der Schüssel oder in der Tonschale anlegen und auf eine Veranda stellen. Die ist ungefähr so groß, also die ist auf eine Garage gebaut, so groß ist die Veranda, und ziemlich warm, auch wenn ich sie im Sommer mit dem Rollo so einer Markise abdecken kann. Das ist rund, also an den zwei Seiten mit Plexiglas, oben das Dach ist Plexiglas, und da wird es sehr heiß. Ob das geht und wenn ja, wie?
Ja, geht das und wenn ja, wie, Frau Röde?
Also gehen tut immer alles, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Wärme ist natürlich gerade bei Wasserflächen ein echtes Problem. Ich würde die Wasserfläche auf jeden Fall irgendwie sehen, dass ich sie schattiere. Also wenn Sie eine schöne große Dachterrasse haben, haben Sie ja vielleicht auch die Möglichkeiten, große Kübelpflanzen zu haben und im Schatten dieser Kübelpflanzen das Wasser anzulegen. Das ist vielleicht schon mal ein Tipp. Der andere ist wirklich, dieses Wasserreservoir so tief wie möglich zu machen, also so hoch wie möglich, und dann eben auch einzubinden von anderen Gefäßen, die von den Rändern her Kühle bringen. Also dass es vielleicht nicht unbedingt ein Wasserbecken ist, was zu allen Seiten der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Denn je kühler sie es im Sommer halten, desto besser für alles, was sich an Leben da drin findet.
Okay. Und was heißt tief? Wie tief mindestens?
Mindestens sagen wir immer 80 Zentimeter, aber auf dem Dach ist es natürlich nochmal eine andere Situation. Sie können wahrscheinlich gar nicht so tief. Ich würde versuchen, so viel wie möglich. Also genauer kann ich es Ihnen nicht sagen, weil ich die Situation nicht kenne. Da ist am Telefon das immer ganz schlecht zu sehen, wenn man das gerade nicht sieht. Aber schön ist es natürlich, wenn man es auch ein bisschen nach unten einbinden kann.
Ja, das wäre nur möglich, indem ich jetzt Töpfe außenrum stelle, mit so Blumentöpfen, weil die Veranda, die ist ja soll aussehen wie Marmor, so Steinplatten, ist aber kein Marmor.
Ja.
Und da kann ich ja nichts eingraben. Also da könnte ich nur einen großen Bottich jetzt hinstellen und drumherum Blumentöpfe oder sowas könnte ich machen, oder?
Ja, manchmal ist es auch möglich, einen Rahmen zu setzen, also einen Rahmen zum Beispiel aus einer Metallleiste, die 30 cm hoch ist, in diesem Rahmen entsprechend mit Substrat aufzufüllen. Sie können das dann bepflanzen und in der Mitte eine Wasserfläche ansiedeln, weil dann haben Sie es von den Seiten schon mal kühl. Okay. Und vor allen Dingen, Sie haben den Vorteil, dass es auch Seitenbereiche gibt. Wir denken nochmal an den Anfang der Sendung, dass die Tiere, die reinfallen, eben auch wieder raus können, dass sie dann auch ein kleines Brettchen oder Steine reinlegen können, dass sie rausgehen können. Mhm. Und dann können sie Wasser auf ihrer Terrasse wunderbar genießen.
Toll, toll, das freut mich schon sehr. Ja, und kann ich da, also kann ich mal, also die Beratung kriegt man die in so einem normalen Gartencenter, welche Pflanzen man da reingehen kann, geben kann. Und ich habe auch gedacht, Wasserpest, aber ich glaube, das sind die Wasserlinsen. Das ist eine gute Idee.
Also
sind Wasser, so kleine grüne Blättchen.
Ja, das sind die Wasserlinsen.
Wasserlinsen heißt es dann. Okay, ja. Kann man die da auch einfach in so einen Bottich?
Die können Sie auch nehmen. Ich mag die sehr gerne, weil die auch ein bisschen Dynamik in den Jahresverlauf bringen.
Ja. Frau Janitz, vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
Ja, wir haben hier eine Hörer von E-Mail ist Warmo Frank. Sagt, Wasserlinsen, wir züchten die in Regentonnen und die halten die Mücken an der Eiablage ab. Die Wasserlinsen, schreibt der Hörer hier in der E-Mail.
Frau Rudolph, können Sie damit was anfangen?
Eventuell ist das der Grund, warum wir an unserem Teich auch überhaupt nicht mit Stechmücken zu tun haben.
Der Hörer schreibt sogar, die halten das Wasser kühl und man kann sie sogar essen. Naja.
Auf jeden Fall.
Wem es dann schmeckt. Moos ist ein Problem bei Richard Schoch. Er sagte, wir haben zu viel Moos an den Rändern. Das war zunächst an den Rändern und hat nun den ganzen Teich überwachsen.
Moos?
Ja.
Also Moos ist ja eigentlich eine Pflanze, die Schatten und Feuchtigkeit braucht. Und die können sich natürlich wunderbar entwickeln, wenn ich einen Teich habe, der im Schatten liegt. Und Moos ist eine von den typischen Pflanzen, die zur Verlandung gehören, wenn ein Teich verlandet. Also wenn man einen Teich behalten will, dann muss man irgendwann anfangen, auch da mechanisch wieder einzugreifen und das Moos rauszuziehen. Oder man gehört zu den Menschen, die Moose lieben und gerne so einen asiatisch angehauchten Garten möchten, dann kann das natürlich auch wunderbar aussehen.
Silke Gerlach schreibt in ihrer E-Mail, kleiner Teich ist wunderbar. Insekten, Tiere, Haustiere, Katzen, auch Bienen kommen zum Trinken an den Teich, an die Schüssel. Aber sie hat die Erfahrung gemacht, wohnt im Erdgeschoss, dass es zum Bewuchs auch die Gattung der Speckkäfer gehört und die gehen dann ins Haus und das ist dann wiederum nicht mehr so wunderbar. Können wir dazu was sagen? Ungeziefer, was sich vom Teich aus ins Haus verlagert?
Frau Rudolph, haben Sie mit solchen Problemen zu tun?
Also, dass jetzt irgendwelche Tiere aus den Teichen ins Haus einwandern, tatsächlich ist mir das noch so gar nicht bekannt, außer dass vielleicht sich mal ein paar Mücken rein verirren. Wenn ich das weiß, dann würde ich immer empfehlen, entsprechende Netze vor die Haustüren und Fenster zu machen. Das hält dann nämlich auch die Mücken, die nachts kommen, ab.
Ja, das gehört dann eben auch zur Pflege des Teichs und da sind wir dann beim nächsten Stichwort. Welchen Pflegeaufwand hat ein Teich, ein kleiner Teich, ein großer Teich? Kann man das etwas zusammenfassen? Ja,
also wichtig ist natürlich einmal die Wasserqualität auch zu erhalten. Da haben wir ja schon einiges zu gesagt. Keschern, der Abrechen der eingefallenen Blätter. Auch vor allen Dingen das Minimieren der organischen Substanz. Nicht? Also die organische Substanz macht sehr oft Schwierigkeiten bezüglich der Wasserqualität. Deshalb ist zum Beispiel auch Teicherde manchmal problematisch, wenn sie eingesetzt wird, weil sie auch organische Substanz in den Teich bringt. Hier sind manchmal auch mineralische Bestandteile sehr viel besser. Pflege sonst natürlich die umstehenden Sumpfwasserpflanzen, auch die Bäume, die vielleicht auch den Schatten spenden, sind natürlich auch zu schneiden und vor allen Dingen dann auch so, dass im Frühjahr dann auch ein Neuaustrieb erfolgen kann. Also Also das ist entscheidend. Und natürlich die Technik. Wir hatten ja auch schon über Pumpen, Teichfilteranlagen gesprochen. Hier ist auch regelmäßig zu prüfen, ist der Filterkorb vollgesetzt. Und dann muss man hier auch natürlich die Dinge entfernen. Und vorhin haben wir ja auch kurz gesagt, im Winter oder im Herbst ist es ganz wichtig, dass man vielleicht auch ein Netz über den Teich spannt, um das Einfallen von Laub zu verhindern.
Frau Röde, wie viel Pflegeaufwand, wie viel Pflegekosten im Jahr?
Zu Pflegekosten kann ich bei mir wenig sagen, weil wir es selber machen. Pflegeaufwand habe ich mal geschätzt. Unser Teich hat vielleicht 40, 50 Quadratmeter Wasserfläche und wir brauchen locker 20 bis 25 Stunden im Jahr ausschließlich für den Teich, für die Pflege des Teiches. Und da ist es mir wirklich ein ganz wichtiges Statement zu sagen, ein Teich im Wasser ist nicht unbedingt die pflegeleichte Variante. Rasenmähen geht schneller. Dafür braucht man auch vielleicht ein bisschen weniger Geduld. Dafür ist ein Teich ein Element im Garten, was viel, viel, viel mehr Leben in den Garten bringt.
Frau Rudolph, Sie mit Ihren 4 Naturteichen, wie groß ist bei Ihnen der Pflegeaufwand im Jahr und die Kosten?
Also die Kosten, es entstehen keine Kosten. Wir kommen beide aus der Gartenbaubranche, mein Mann und ich. Wir machen das alles in Eigenregie. Wir sind aber auch recht entspannt, was das alles betrifft. Also man muss dazu sagen, das sind Teiche, die ehemals Fischteiche gewesen sind. Wir haben jetzt einen im vorderen Bereich wirklich dann naturnah gestaltet mit sehr vielen Pflanzen und kümmern uns halt hauptsächlich jetzt erstmal um diesen Teich. Und ja, was werden wir an Zeit brauchen? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, wir werden uns schon auch so 30 Stunden, 40 Stunden damit beschäftigen. Also mit Pflanzen auch mal teilen, das kommt ja auch. Es steht jetzt auch bald an, die große Schlammentsorgung. Einfach aufgrund dessen, dass der Teich nicht so wirklich optimal angelegt wurde, weil er eigentlich für Fische gedacht war. Also er steht unter riesigen Kastanienbäumen. Und da muss jetzt einfach das, was die letzten Jahrzehnte dort eingetragen wurde, einmal raus. Das haben wir uns jetzt fest vorgenommen für diesen Herbst.
Es gibt Pflanzen, die sollte man vielleicht besser nicht im Teich haben. Herr Wahl berichtet, dass er eine Pflanze hatte. Er weiß nicht, wie sie reingekommen ist. Die hat die Teichfolie durchbohrt. Dann hat er sie rausgezogen mit dem Wurzelwerk. Der Schaden war immens. Also welche Pflanzen sind das? Welche sollte man nicht im Teich haben?
Ja, wir hatten ja schon über den Bambus gesprochen, also vor allen Dingen auch so rhizombildende Pflanzen, auch wenn manche Gräser, Quecken sind natürlich auch sehr oft dann von außen nach innen wachsend, nicht? Weil sie praktisch auf der Suche sind nach Feuchtigkeit und dann natürlich den Teichrand sehr schnell auch entdecken und hier dann auch Druck ausüben. Und natürlich in dem Moment, wo jetzt irgendwie ein Wurzelchen in eine Schweißnaht eindringt, solange sie dicker wächst, dichtet sie auch ab. Aber er hat natürlich jetzt den Fehler gemacht, hat es rausgeröpft und dadurch natürlich die Leckage erst provoziert. Vielleicht wäre es auch länger gut gegangen, man hätte es so belassen. Allerdings bleibt es eine Undichtigkeit, die muss irgendwann natürlich auch beseitigt werden. Also es gilt vor allen Dingen die Untergrundbearbeitung fachgerecht zu machen, mit Sand abzudecken, mit Filter, mit Fliesen zu sichern und oben abzudecken. Also dann hat man eine gewisse Sicherheit.
Wir müssen an dieser Stelle einen Punkt machen. Wasseridyll im Garten, einen Teich anlegen und gestalten. Der Marktplatz geht für heute zu Ende. Vielen Dank unseren Gesprächsgästen Brigitte Röde, Maria Angela Rudolph und Michael Henze.